aufgezogen, hast dich 20 Jahre mit ihm gequält. Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben.
Im Mai 1933 verbrannten nationalsozialistische Studenten und ihre Professoren in Deutschland die Werke hunderter freier Schriftsteller, Publizisten, Philosophen und Wissenschaftler. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Heinrich Heine, 1820. Wir erinnern, mahnen und lesen. Ein Tonspurprojekt der Omas gegen Rechts, Deutschlandbündnis.
Große Zeiten, Erich Kästner, 1933. Die Zeit ist viel zu groß. So groß ist sie. Sie wächst zu rasch. Es wird ihr schlecht bekommen. Man nimmt ihr täglich Maß und denkt beklommen, so groß wie heute war die Zeit noch nie. Sie wuchs, sie wächst. Schon geht sie aus den Fugen. Was tut der Mensch dagegen? Er ist gut. Rings in den Wasserköpfen steigt die Flut. Und Ebbe wird es im Gehirn der Klugen. Der Optimist fängt, schlägt im Blätterwald. Die guten Leute, die ihm Futter gaben, sind glücklich, dass sie einen Vogel haben. Der Zukunft werden sacht die Füße kalt. Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung. Vorgelesen von Birgit von den Omas gegen Rechts, München.
Erich Kästner. Im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin auf dem großen Platz neben der Staatsoper von einem gewissen Herrn Goebbels mit düster feierlichem Pomp verbrannt. 24 deutsche Schriftsteller, die symbolisch für immer ausgetilgt werden sollten, rief er triumphierend bei Namen. Ich war der einzige der 24, der persönlich erschienen war, um dieser theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität, eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners. Begräbniswetter hing über der Stadt. Der Kopf einer zerschlagenen Büste Magnus Hirschfelds stak auf einer langen Stange, die hoch über der stummen Menschenmenge hin und her schwankte. Es war widerlich.
Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen, 1844. Aus dem ersten Kaput. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hier Niedenbrot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so wollen wir euch besuchen dort oben. Und wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen. Ein neues Lied, ein besseres Lied. Es klingt wie Flöten und Geigen. Das Misere ist vorbei, die Sterbeglocken schweigen. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm, sie schwelgen im ersten Kusse. Und fehlt der Pfaffensegen dabei, die Ehe wird gültig nicht minder. Es lebe der Bräutigam und die Braut und ihre zukünftigen Kinder. Ein Hochzeitskarmen ist mein Lied, das bessere, das Neue. In meiner Seele gehen auf die Sterne der höchsten Weihe. Begeisterte Sterne, sie lodern wild, zerfließen in Flammenbächen. Ich fühle mich wunderbar erstarkt und könnte Eichen zerbrechen. Seit ich auf deutsche Erde trat, durchströmen mich Zaubersäfte. Der Riese hat die Mutter berührt, es wuchsen ihm neue Kräfte. Oma Katrin, Halle Saale.
Elegie 1939 von Bertolt Brecht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindsamkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es Schweigen über so viel Untat einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Man sagt mir, iss und trink, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich dem Hungrigen entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? Und doch trinke und esse ich. Ich wäre auch gern weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten, seine kurze Zeit ohne Angst verbringen, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.
Ich lese aus sämtliche Werke und Briefe von Mascha Kaleko bei DTV erschienen und will an die Bücherverbrennung erinnern mit einem Nie wieder. Sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, Hagel, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, das Amseln flöten und das Immen summen, das Mücken stechen und das Brummer brummen, das rote Luftballons ins Blaue steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht, dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Mein Name ist Inge und ich komme aus Bremen von den Omas gegen rechts.
Heinrich Heine, Zeitgedichte, 1854. Warnung. Solche Bücher lässt du drucken, teurer Freund, du bist verloren. Willst du Geld und Ehre haben, musst du dich gehörig ducken. Nimmer hätte ich dir geraten, so zu sprechen vor dem Volke, so zu sprechen von den Pfaffen und von hohen Potentaten. Teurer Freund, du bist verloren. Fürsten haben lange Arme, Pfaffen haben lange Zungen und das Volk hat lange Ohren. Uta aus Hannover.
Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm. Dies war eine Kinderkolonie. Legesta, in der viele deutsche Kinder waren und auch einige schwedische und dänische. Frau Adriani nützte ihr Besitztum am Mälersee auf diese Weise gut aus. Zwei Nichten halfen ihr bei der Arbeit, die eine wie ein Ableger der Tante, gehasst und gefürchtet wie sie, die andere sanft, aber unterdrückt und furchtsam. Sie versuchte zu mildern, wo sie konnte. Es gelang ihr selten. Sie hatte 40 Kinder. Sie hatte keine Kinder. Und die 40 hatten es nicht gut. Die Frau plagte sich viel um die Kinder, aber sie war hart zu ihnen. Sie schlug. Schlug sie gern? Sie herrschte gern. Kommandieren, damit hatte sie es nun sonst nicht leicht. Denn wo sich die Schweden beugen, verbeugen sie sich höflich, weil sie es so wollen. Sie gehorchen nur, wenn sie es eingesehen haben, dass es hier und an dieser Stelle nötig, nützlich oder ehrenvoll ist, zu gehorchen. Sonst aber hat einer, der in diesem Lande herrschen will, wenig Gelegenheit dazu. Man verstünde ihn gar nicht, man lachte ihn aus und ging seiner Wege. Frau Adriani wechselte oft ihr Personal und brachte sich die Angestellten häufig aus Deutschland mit, wohin sie manchmal reiste. Im Winter saß sie hier oben fast allein, nur wenige Kinder blieben dann da, wie zum Beispiel die kleine Ada. Ihr Mann, wenn Frau Adriani an ihren Mann dachte, war es, wie wenn sie eine Fliege verjagen würde. Dieser Mann, sie zuckte nicht einmal mehr die Achseln. Er saß in seinem Zimmer und ordnete Briefmarken. Sie verdiente das Geld, sie. Und im Winter wartete sie auf den Sommer, denn der Sommer war ihre Zeit. Im Sommer konnte sie durch die langen Korridore des Landhauses donnern und befehlen und verbieten und anordnen, und alles um sie herum fragte sich gegenseitig nach ihrer Stimmung und zitterte vor Furcht, und sie genoss diese Furcht bis in die Haarspitzen.
Bertolt Brecht über die Bezeichnung Immigranten, 1937. Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab. Immigranten, das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten nicht aus nach freiem Entschluss, wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer. Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. Und kein Heim, ein Exil sollte das Land sein, das uns da aufnahm. Unruhig sitzen wir, so möglich nahe den Grenzen, wartend des Tags der Rückkehr, jede kleinste Veränderung jenseits der Grenze beobachtend, jeden Ankömmling eifrig befragend, nichts vergessend und nichts aufgebend und auch verzeihend nichts. Was geschah? Nichts verzeihend. Ach, die stille Stunde täuscht uns nicht. Wir hören die Schreie aus ihren Lagern bis hierher. Sind wir doch selber fast wie Gerüchte von Untaten, die da entkamen, über die Grenzen. Jeder von uns, der mit zerrissenen Schuhen durch die Menge geht, zeigt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt. Aber keiner von uns wird hier bleiben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Helga Scholt-Hillebrecht, eine Oma aus Bremen. Thank you.
Johannes R. Becher, Riemschneider. Als er eines Tags vorübergehend einen blind gestochenen Bauern sah, sagte er: Ich mach dich wieder sehend. Und er schnitzte ihn aus Holz, das ja aus demselben Stoff war. Alle Lasten schnitzte er, die solch ein Bauer trug, ins Gesicht hinein. Vom vielen Fasten war um seinen Mund ein bitterer Zug. Da das Werk für den Altar bestimmt, um zu zeugen und um anzuklagen, ließ den Bauern er die Kreuzlast tragen, als die Fahne, die ihm keiner nimmt. Und der Bauer, der geblendet war, sah mit großen Augen vom Altar. Erschienen 1938, gelesen von Hanna aus Berlin.
Ich lese von Heinrich Heine, das aus dem Werk Französische Zustände, Erscheinungsjahr 1832. Die glänzenden Morgennebel versprechen einen schönen Frühlingstag. Der Hahn kräht. Der alte Invalide, welcher neben uns wohnt, sitzt schon vor seiner Haustüre und singt seine napoleonischen Lieder. Sein Enkel, das blondgelockte Kind, ist ebenfalls schon auf seinen nackten Beinchen und steht jetzt vor meinem Fenster, ein Stück Zucker in den Händchen, und will damit die Rosen füttern. Ein Sperling trippelt heran, wie verwundert. Mit hastigem Schritt kommt aber die Mutter, das schöne Bauernweib, nimmt das Kind auf den Arm und trägt es wieder in das Haus, damit es sich nicht in der Morgenluft erkälte. Ich aber greife wieder zur Feder, um über das französische Theater meine verworrenen Gedanken in einem noch verworrenerem Stile niederzukritzeln. Schwerlich wird in dieser geschriebenen Wildnis etwas zum Vorschein kommen, was für Sie, teurer Freund, belehrsam wäre. Ihnen, dem Dramaturgen, der das Theater in allen seinen Beziehungen kennt und den Komödianten in die Nieren sieht, wie uns Menschen der liebe Gott. Ihnen, der Sie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, einst gelebt, geliebt und gelitten haben, wie in der Welt selbst der liebe Gott. Ihnen werde ich wohl weder über deutsches noch französisches Theater viel Neues sagen können. Nur flüchtige Bemerkungen wage ich hier hinzuwerfen, die ein geneigtes Kopfnicken bei Ihnen einschmeicheln sollen.
Aus den verbrannten Büchern, das Lied vom kriegerischen Lehrer Bertolt Brecht, 1933. Da war der Lehrer Huber, der war für den Krieg, für den Krieg. Wenn er sprach vom alten Fritzen, sah man seine Augen blitzen, aber nie bei Wilhelm Pieck. Da kam die Waschfrau Schmitten, die war gegen Dreck, gegen Dreck. Die nahm den Lehrer Huber und steckt ihn in den Zuber und wusch ihn einfach weg. Uta von den Omas gegen Rechts aus Thüringen, wenn's doch so einfach wäre.
Dummheit zu Pferde, 1932 von Erich Kästner. In Dresden haben, Gott sei's geklagt, die deutschen Kavalleristen getagt. Sie haben getagt, sie haben genächtigt, sie taten sehr existenzberechtigt. Sie trabten in Horden, sie trabten in Herden, mit klappernden Orden auf klappernden Pferden. In Anwesenheit eines Feldmarschalles sangen sie Deutschland über alles. Pferde hielten vorzüglich Schritt und sangen vor lauter Begeisterung mit. Es glühten im Widerschein solcher Späße die abgehärtesten Reitergesäße. Man sah gepanzerte Kürassiere, gemeine Leute und hohe Tiere und blaue Ulanen mit wehenden Fahnen und rote Husaren mit langen Fanfaren. Und anlässlich dieses Maskenballes sangen sie Deutschland über alles. Die Esel dachten auf ihren Pferden, durchs Reiten wird es schon besser werden. Sie strahlten und ritten die Beine breit, retour in die deutsche Vergangenheit. Sie blähten ganz wie die Gäule die Nüstern und überhörten den Wind und sein Flüstern. Heute Spaß, morgen Gas, übermorgen Würmerfraß. Stolz zogen sie über Stock und Stein, ein reitender Männergesangverein. Ein Nervenarzt, schon ziemlich alt, sprach: Marsch mit den Kerls in die Irrenanstalt.
Vicky Baum, Clarinda. In diesen Tagen, da der September wie ein leichter blauer Nebel über der Landschaft hängt, wandere ich gern am frühen Nachmittag langsam zu meinem Grab hinauf und bleibe dort, bis die Sonne sich neigt und der Schatten meines Grabsteins länger und länger wird und zu guter Letzt den Saum meines Kleides berührt. Um diese Stunde ist das Vogelgeschrei plötzlich viel lauter und es herrscht große Bewegung und Eifer unter den Vögeln. Die Einwände erheben wie Kinder, die um das letzte, aber wirklich allerletzte Spiel betteln, ehe ihre Mütter sie zum Schlafen nach Hause holen. Wenn dann ein erstes Sonnenuntergangsfrösteln mir über die Schulter läuft und mich erinnert, dass es an der Zeit ist, meinem Albert seine Medizin, seinen Kamillentee, Fußbad und einen heißen Umschlag zu geben, so ziehe ich meinen Schal fester um mich und nehme meinen Ebenholzstock und mache meinen Weg zufrieden durch den Park zurück nach Hause. Die Steinbank, die bei meinem Grab unter einer Weide steht, ist auf dem großen, weitläufigen Gut Helgenhausen der einzige Platz, der mir Heimat ist, der nur mir gehört. Dort bin ich allein, aber niemals einsam, in der freundlichen Gesellschaft meiner Erinnerungen. Von all den berühmten und malerischen, den romantischen Sehenswürdigkeiten in und bei Weimar ist dies meine stille grüne Zuflucht, wo ich am liebsten bin. In der Tat, was immer man sonst gegen Alberts Geschmack einwenden mag, er hat mich an einem wunderschönen Stelle begraben.
Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Jetzt sehe ich erst, dass du ein Mensch bist wie ich. Ich habe gedacht an deine Handgranaten, an dein Bajonett und deine Waffen. Jetzt sehe ich deine Frau und dein Gesicht und das Gemeinsame. Vergib mir, Kamerad, wir sehen es immer zu spät. Warum sagt man uns nicht immer wieder, dass ihr ebenso arme Hunde seid wie wir, dass eure Mütter sich ebenso ängstigen wie unsere und dass wir die gleiche Furcht vor dem Tode haben und das gleiche Sterben und den gleichen Schmerz? Vergib mir, Kamerad, wie konntest du mein Feind sein? Wenn wir diese Waffen und diese Uniform fortwerfen, könntest du ebenso mein Bruder sein wie Kat und Albert. Nimm 20 Jahre von mir, Kamerad, und stehe auf. Nimm mehr, denn ich weiß nicht, was ich damit noch beginnen soll.
Bertolt Brecht, ein Ausschnitt aus dem Gedicht an die Nachgeborenen. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich. Ich lebe in finsteren Zeiten. Gerda Smorra, Bremen.
Verzweiflung Nummer 1. Ein kleiner Junge lief durch die Straßen und hielt eine Mark in der heißen Hand. Es war schon spät und die Kaufleute maßen mit Seitenblicken die Uhr an der Wand. Er hatte es eilig, er hüpfte und summte, ein halbes Brot und ein Viertelpfund Speck, das klang wie ein Lied. Bis er plötzlich verstummte, er tat die Hand auf, das Geld war weg. Da blieb er stehen und stand im Dunkeln, in den Ladenfenstern erlosch das Licht. Es sieht zwar gut aus, wenn die Sterne funkeln, doch zum Suchen von Geld reicht das Funkeln nicht. Als wolle er immer stehen bleiben, stand er und war wie noch nie allein. Die Rollläden klapperten über die Scheiben und die Laternen nickten ein. Er öffnete immer wieder die Hände und drehte sie langsam hin und her. Dann war die Hoffnung endlich zu Ende, er öffnete seine Fäuste nicht mehr. Der Vater wollte zu essen haben, die Mutter hatte ein müdes Gesicht. Sie saßen und warteten auf den Knaben. Der stand im Hof, sie wussten es nicht. Der Mutter wurde allmählich bange, sie ging ihn suchen, bis sie ihn fand. Er lehnte still an der Teppichstange und kehrte das kleine Gesicht zur Wand. Sie fragte erschrocken, wo er denn bliebe. Da brach er in lautes Weinen aus. Sein Schmerz war größer als ihre Liebe, und beide traten traurig ins Haus.
Aus den verbrannten Büchern. Christian Morgenstern. Das Knie um 1900. Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt, es ist ein Knie, sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen, um und um. Das Knie allein blieb unverletzt, als wär's ein Heiligtum. Seitdem geht's einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Uta von den Omas gegen Rechts aus Thüringen.
Heinrich Heine, Die Lorelei, ein Gedicht aus dem Jahre 1824. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Heinrich Heine, Frühlingsbotschaft. Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute. Klinge, kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite. Kling hinaus bis an das Haus, wo die Veilchen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag, ich lass sie grüßen. Gesprochen von Gabriele Hein aus Hannover.
Joachim Ringelnatz, Morgenwonne. Ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht ein Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs betiteln mich Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.
Erich Kästner aus Gesang zwischen den Stühlen, 1932. Was immer auch geschieht, nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Opa Kai, Halle Saale.
Ich lese ein Gedicht von Mascha Kalecko, die ja 1935 auch Schreibverbot bekommen hat, aber ihre Bücher wurden nicht verbrannt, 33, aber sie durfte auch nicht mehr publizieren. Das Gedicht heißt Kompliziertes Innenleben. Hinter jedem Abschied steht ein Warten. Wenn dein Schritt verheilt ist, sehn ich mich. Wenn du kommst, ist jeder Tag ein Garten. Aber wenn du fort bist, lieb ich dich. Manchmal seh ich auf zu Sternmillionen, ob das Glück stets hinter Wolken liegt. Ach, ich möchte in den Nächten wohnen, wo kein Morgen um die Ecke biegt. Kommst du, sehn ich mich nach tausend Dingen, wächst der Abgrund zwischen dir und mir, spür ich altes Fernweh in mir klingen, aber wenn du fort bist, gilt es dir. Unser Schicksal lauert hinter Bergen, schönes Jenseits, das wir nicht verstehen, unsere Großen gleichen noch den Zwergen, und nichts bleibt uns, als emporzusehen. Gibt es Träume, die noch nicht zerrissen? Gibt's ein Glück, das hielt, was es versprach? Ach, wir Dummen werden's niemals wissen, und die Klugen forschen nicht danach.
Mascha Kalecko, Im Exil. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, so sang schon der Flüchtling Heine. Das Seine stand am Rheine, das Meine auf märkischem Sand. Wir alle hatten einst ein, siehe oben. Das fraß die Pest, das ist im Sturz zerstoben, o Röslein auf der Heide. Dich brach die Kraft durch Freude. Die Nachtigallen wurden stumm, sahen sich nach sicherem Wohnsitz um, und nur die Geier schreien hoch über Gräberreihen. Das wird nie wieder, wie es war, wenn es auch anders wird. Auch wenn das liebe Glöcklein tönt, auch wenn kein Schwert mehr klirrt. Mir ist zuweilen so, als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach. Es las Almut aus Halle an der Saale.
Jakob Hirsch, ein jüdischer Schriftsteller aus Hannover, aus dem Buch Quintessenz meines Lebens. Ich erinnere mich noch, dass eines Tages ein Schriftsteller zu mir kam und mich fragte, Sie können doch für die Reichsstiftungskammer arbeiten, ich würde es mit meinem Namen zeichnen. So sprach dieser merkwürdige Herr zu mir, der sowohl Parteimitglied war, als auch irgendeine Stellung in dieser Organisation hatte.
Ich lachte nur. Der Mann begriff mich nicht. Er meinte, es ist für sie keine Gefahr dabei. Ich arbeite nicht für Nazis, sagte ich mit freundlichem Gesicht. So war die Situation, so und nicht anders. Man brauchte eigentlich diejenigen, denen man das Schreiben verboten hatte. Man rechnete mit ihrer Bereitwilligkeit und hatte ein wenig das Gefühl, einem Ertrinkenden einen Strick zuzuwerfen. Nein, es war kein Mitleid der Nazis. Es war etwas ganz anderes. Es zeigte ganz klar, dass all die Phrasen vom Deutschtum und Rasse noch nicht einmal von den Nazis selbst ernst genommen wurden. Es ist keine Entschuldigung, es zeigt nur die Erbärmlichkeit dieser Maulhelden, denen das deutsche Volk auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Damals ereignete sich im äußerlichen Sinn wenig. Die Aufrüstung der Nazis für einen künftigen Krieg war schon längst im Gange. Ich hörte in meinem Zuhause in Zehlendorf Tag und Nacht das Geräusch von Flugzeugmotoren über meinem Kopf. Niemand wollte es wahrhaben. Es war wohl die klare und entschiedene Haltung der deutschen Sozialdemokratie, dass sie in den Wahlplakaten für die Märzwahlen 1933 den einen Satz sagte: Hitler bedeutet Krieg. Als ein Jurist, der früher einmal Vorstand des Republikanischen Richterbundes gewesen war, mir auf der Straße sagte: Innenpolitisch bin ich ein geschworener Feind der Nazis, aber die außenpolitische Haltung Hitlers finde ich richtig. Da wusste ich, dass Deutschland vollkommen verloren sei. Die Indolenz der deutschen Gebildeten, die politische Gleichgültigkeit der besseren Stände, die sind es, die den verbrecherischen Anschlag des Nationalsozialismus gegen die ganze Welt gefördert haben. Uta Hannover.
Ich lese Die andere Möglichkeit von Erich Kästner. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten mit Bogen, Prall und Sturmgebraus, dann wäre Deutschland nicht zu retten und gliche einem Irrenhaus. Man würde uns nach Noten zähmen wie einen wilden Völkerstamm. Wir sprengen, wenn Sergeanten kämen vom Trottoir und stünden stramm. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wären wir ein stolzer Staat und pressten noch in unseren Betten die Hände an die Hosennaht. Die Frauen müssten Kinder werfen, ein Kind im Jahre oder Haft. Der Staat braucht Kinder als Konserven und Blut schmeckt ihm wie Himbeersaft. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wäre der Himmel national. Die Pfarrer trügen Epauletten und Gott wäre deutscher General. Die Grenze wäre ein Schützengraben, der Mond wäre ein Gefreitenknopf. Wir würden einen Kaiser haben und einen Helm statt einem Kopf. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann wäre jedermann Soldat. Ein Volk der Laffen und Lafetten und ringsherum wäre Stacheldraht. Dann würde auf Befehl geboren, weil Menschen ziemlich billig sind und weil man mit Kanonenrohren allein die Kriege nicht gewinnt. Dann läge die Vernunft in Ketten und stünde stündlich vor Gericht. Und Kriege gäb's wie Operetten, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Zum Glück gewannen wir ihn nicht.
Mein blaues Klavier von Else Lasker Schüler. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Es spielten Sternenhände vier, die Mondfrau sang im Boote. Nun tanzen die Ratten im Geklirr, zerbrochen ist die Klaviatür. Ich beweine die blaue Tote. Ach, liebe Engel, öffnet mir. Ich aß vom bitteren Brote, mir lebend schon die Himmelstür, auch wider dem Verbote. Else Lasker Schüler verließ Deutschland 1933 und starb 1945 in Israel.
Hilde Domin, geboren 1909, deutsche Jüdin, entzog sich der Verfolgung durch die Nazis und überlebte in Italien, Großbritannien und der Dominikanischen Republik. 2006 ist sie in Heidelberg gestorben. Abel, steh auf. Abel, steh auf, es muss neu gespielt werden. Täglich muss es neu gespielt werden. Täglich muss die Antwort noch vor uns sein. Die Antwort muss ja sein können. Wenn du nicht aufstehst, Abel, wie soll die Antwort, diese einzig wichtige Antwort, sich je verändern? Wir können alle Kirchen schließen und alle Gesetzbücher abschaffen. In allen Sprachen der Erde, wenn du nur aufstehst und es rückgängig machst, die erste falsche Antwort auf die einzige Frage, auf die es ankommt. Steh auf, damit kein sagt, damit er es sagen kann. Ich bin dein Hüter, Bruder. Wie sollte ich nicht dein Hüter sein? Täglich steh auf, damit wir es vor uns haben, dieses Ja, ich bin hier, ich dein Bruder. Cornelia Seng, Kassel.
Psst! Von Joachim Ringelnatz. Psst! Träume deine Träume in Ruhe. Wenn du niemanden mehr traust, schließe die Türen zu, auch deine Fenster, damit du nichts mehr schaust. Sei still in deiner Stille, wie wenn dich niemand sieht. Auch was dann geschieht, ist nicht dein Wille. Und im dunkelsten Schatten lies das Buch ohne Wort, was wir haben, was wir hatten, was wir eines Morgens ist alles fort. Gelesen von Birgit aus Verden.
Ich lese Ein Pfund Orangen von Marie-Louise Fleißer aus dem Jahr 1929. Ein Mädchen lebte allzu ernsthaft in sich hinein und jeden Tag tat es sich was anderes an, ganz was Schlechtes, und wenn nur was Schweres an sie herantrat, gleich nahm sie sich darum an und hielt das Schwere aufmerksam in der Hand, wie wenn sie gar nicht mehr davon lassen könnte. Man fragte sie, warum sie das tat. »Seht ihr nicht, dass mir da was nicht hinausgegangen ist?« sagte sie. »Was war ihr denn nicht hinausgegangen?« Da hatte sich das gute Kind sein Leben auch ganz anders vorgestellt. Einstweilen wusste sie es ja von sich, dass sie an den Läden, wo es die schönen Sachen gab, immer bloß vorbeigehen musste. Aber einmal würde sie heiraten und dann ging eine andere Zeit an. Nach und nach kam sie dann doch noch zu dem einen oder anderen von den schönen Sachen und alles auf einmal musste sie ja gar nicht haben. Wenn sie sich das so vorstellte, wie sie an ihren Bekannten vorbeiging in einem neuen Kleidchen, was ihr noch dazu stand, dann konnte sie rein gar nicht mehr stillsitzen und ging spazieren vor lauter Vorfreude. Viele gingen an ihr vorbei, die schon jetzt schön hergerichtet waren, und wenn man sie so neben den Glänzenden ganz verschwinden sah, konnte man sich wirklich nicht vorstellen, was gerade diese Kleine auf dem ganzen Weg so vor sich hinzulachen hatte. Andächtig schaute sie die herrlichen Kleider an und konnte kein bisschen neidisch sein auf solche, die jetzt schon im Glück waren. »Viele schöne Dinge warten auf mich«, dachte sie.
Ringelnatz, Gedichte. Das scheue Wort. Es war ein scheues Wort. Das war ausgesprochen und hatte sich sofort unter ein Sofa verkrochen. Samstags, als Bertha das Sofa klopfte, flog es in das linke verstopfte Ohr von Bertha. Von da aus entkam es, ein Windstoß nahm es, trug es weit und dann hoch empor, wo es sich in das halbe bange Gedächtnis eines Piloten verlor. Fiel dann an einem Wiesenhange auf eine umarmte Arbeiterin nieder, trocknete deren Augenlider, wobei ein Literat es erwischte und, falsch belauscht, eitel aufgebauscht,
mittags dann seichten Fressern auftischte. Und das arme, missbrauchte, zitternde, scheue Wort wanderte weiter und tauchte wieder auf, hier und dort. Bis ein Dichter es sanft einträumte, ihm ein stilles Palais einräumte. Kam aber sehr bald ein Parodist mit geschäftlich sicherem Blick, tauchte das Wort mit Speichel und Mist in einen Aufguss gestohlener Musik. So ward das Publik. So wurde es volkstümlich laut und doch nur sein Äußeres, seine Haut, das Klangliche und das Reimliche. Denn das Innerste, Heimliche an ihm war weder lauschend noch lesend erreichbar, blieb öffentlich abwesend. Gelesen von Charlotte Fehr aus Steierberg.
Kurt Tucholsky, Masse Mensch. 1928. Ich bin die Masse, ich bin niemand und alle. Ich fühle mich und ahne dumpf, was ich will. Wenn ich mich einmal zusammenballe, wird das einzelne Ding in mir still. Ein Ruf nur, Rule Britannia. Untertauchen in mir Angestellte und Fabrikanten, Volksschullehrerinnen und Präsidenten vom Fußballverein. Alle sehen mit dem gleichen gespannten Ausdruck nach vorn. Alle sind nur noch ein Leib, ein Herz, eine einzige Demokratie. Allons enfants de la patrie. 100.000 Willen sind in meinem, aber ich bin mehr als die 100.000. 1.000 Gesichter habe ich und habe doch kein Gesicht. Mein ist die Stadt, wenn ich rufend und brausend durch die Straßen ziehe, Mann gegen Mann, bis an die Häuser gepresst, dicht, Deutschland über alles. Ich bin die Masse, ich bin niemand und alle. In mir bist du geborgen. Ich bin ein Wilder, ein wankelmütiges Kind. Was ich heute gewollt, habe ich morgen vergessen. Ich falle, laufen sie auseinander, zusammen wie Laub im Wind. Man kann mich belügen, aber nur einmal betören. Ich bin die Kraft jedes Volkes und du sollst auf mich hören. Lisa, Omas gegen Rechts, München.
Ich möchte aufmerksam machen auf die Friedensaktivistin Bertha von Suttner. Sie stellte sich vehement gegen den bewaffneten Krieg und forderte andere Konfliktlösungen. Um ihre Ideen und Ansichten zu verbreiten, reiste sie durch Europa und in die USA. Das bekannteste Buch von ihr ist Die Waffen nieder. Obwohl sie zur Zeit des NS-Regimes schon 20 Jahre tot war, wollten die Nazis die Erinnerung an sie völlig auslöschen und verbrannten so ihre Bücher.
Bertha von Suttner, Die Waffen nieder. Jetzt muss ich doch schauen, was du mir gebracht hast. Und ich begann, das Paket aus seiner Papierhülle zu lösen. Es ist nichts für dich. Erwarte nicht etwa ein Perlenhalsband. Das gehört dem Rudi. Ja, ich sehe, eine Spielereischachtel. Ah, Bleisoldaten. Aber Vater, das vierjährige Kind soll doch nicht. Ich habe schon mit 3 Jahren Soldaten gespielt. Man kann nicht früh genug damit anfangen. Meine allerersten Eindrücke waren Trommel, Säbel, Exerzieren, Kommandieren. Auf die Art erwachte die Liebe zum Metier. Auf die Art, mein Sohn wird nicht unter den Soldaten gehen, unterbrach ich. Martha, ich weiß doch, dass seines Vaters Wunsch. Arno ist nicht mehr. Rudolf ist mein alleiniges Eigentum. Und ich will nicht, dass er den schönsten und ehrenvollsten Beruf einschlage. Das Leben meines einzigen Kindes soll nicht im Krieg aufs Spiel gesetzt werden. Ich war auch ein einziger Sohn und bin Soldat geworden. Arno hat keine Geschwister, soviel ich weiß. Und dein Bruder Otto ist gleichfalls einziger Sohn. Ich habe ihn doch in die Militärakademie gegeben. Die Tradition unserer Familie fordert das. Das Vaterland wird ihn weniger brauchen als ich, wenn alle Mütter so dächten. Dann gäbe es keine Paraden und Revuen und keine Männerwelle zum Niederschießen. Kein Kanonenfutter, wie der bezeichnende Ausdruck heißt. Das wäre auch kein Unglück. Mein Vater machte ein sehr böses Gesicht. Dann aber zuckte er die Achseln. Ach, ihr Weiber, sagte er verächtlich. Zum Glück wird der Junge nicht um deine Erlaubnis fragen. Das Soldatenblut fließt ihm in den Adern.
Mascha Kalecko, am 7. Juni 1907 als Tochter jüdischer Eltern in Galizien geboren, fand in den 20er Jahren in Berlin Anschluss an die intellektuellen Kreise des romanischen Cafés und wurde sehr schnell erfolgreich. 1938 musste sie in die USA emigrieren, 1959 übersiedelte sie von dort nach Israel. Sie starb am 21. Januar 1975 nach einem längeren Krankenhausaufenthalt in Zürich. Gisela Zoch-Westphal, der Mascha Kalecko ihr literarisches Erbe anvertraute, hat bereits zahlreiche Gedichtbände der Lyrikerin herausgegeben. Daraus, aus diesem Band, die paar leuchtenden Jahre von Mascha Kalecko, ist dieser kleine Text. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Das kommt drauf an. Ich hab's probiert. Wer grad im Walde präsidiert, singt man ein Schubert-Lied vor Eulen, kommt aus dem Wald nur Uhu heulen. Weil Eulen klinge es noch so schön, nur selten was von Schubert verstehen. Selbstironische Verse sind charakteristisch für diese Dichterin vom Orden der lustig hüpfenden Träne, den Paul Klee einst gerne gegründet hätte und dessen jüngste Repräsentantin in jenen Jahren des Kurt Tucholsky, Walter Mehring und vieler anderer Mascha Kalecko war. Eines lässt sich nicht bestreiten. Jede Sache hat zwei Seiten. Die der anderen, das ist eine. Und die richtige Seite, deine.
Aus einer Rede, die Erich Kästner 1958 gehalten hat, über das Verbrennen von Büchern. Das blutige Rot der Scheiterhaufen ist immer grün. Einen dieser Scheiterhaufen haben wir mit bloßem Auge brennen sehen. Das war auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert und deswegen haben wir uns heute versammelt. Es gibt Andachtsübungen und wie es Andachtsübungen gibt, sollte es nicht weniger ernsthaft Gedächtnisübungen geben. Meine Damen und Herren, wir sind zu einer Gedächtnisübung zusammengekommen. Als am 10. Mai 1933 die deutschen Studenten in allen Universitätsstädten unsere Bücher tonnenweise ins Feuer warfen, spürten wir, hier vollzieht sich Politik und hier ereignet sich Geschichte. Die Flammen dieser politischen Brandstiftung würden sich nicht löschen lassen. Sie würden weiter züngeln, um sich fressen, auflodern und Deutschland, wenn nicht ganz Europa, in verbrannte Erde verwandeln. So würde es kommen und so kam es. Was hülfe es, wenn sie nur der Erinnerung an arge Zeiten diente, eine solche Gedächtnisübung, nicht aber der Erinnerung an unser eigenes Verhalten. Das heißt, hier und jetzt für mich nicht mehr und nicht weniger an mein Verhalten. Ich habe mich damals schon und seitdem manches Mal gefragt, warum hast du am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz in Berlin nicht widersprochen? Hättest du, als der abgefeimte Kerl eure und auch deinen Namen in die Mikrofone brüllte, nicht zurückschreien sollen? Dass ich dann heute nicht hier stünde, darum geht es jetzt nicht. Nicht einmal, dass es zwecklos gewesen wäre, steht zur Debatte. Helden und Märtyrer stellen solche Fragen nicht. Als wir Karl von Ossietzky baten, bei Nacht und Nebel über die Grenze zu gehen, es war alles vorbereitet, sagte er nach kurzem Nachdenken, es ist für Sie unbequemer, wenn ich bleibe. Und er blieb. Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Ilse Göttingen, Hannover.
Johannes R. Becher, Ballade von den Dreien. Der Offizier rief, grab den Juden ein. Der Russe aber sagte trotzig, nein. Da stellten sie den in das Grab hinein. Der Jude aber blickte trotzig, nein. Der Offizier rief, grab die beiden ein. Ein Deutscher trat hervor und sagte, nein. Der Offizier rief, stellt ihn zu den Zweien, grabt ihn mit ein. Das will ein Deutscher sein? Und Deutsche gruben auch den Deutschen ein. Gelesen von Hanna aus Berlin.
Schlaflied für mich. Das Selma Meerbaum-Eisinger 1941 mit 17 Jahren schrieb. Sie wurde 1942 Opfer der Nazis. Ich wiege und wiege und wiege mich ein mit Träumen bei Tag und bei Nacht und trinke denselben betäubenden Wein wie der, der schläft, wenn er wacht. Ich singe und singe und sing mir ein Lied von Hoffnung und Glück. Ich sing es wie der, der geht und nicht sieht, dass er nimmermehr gehen kann zurück. Ich sage und sage und sag mir die mehr vom Liebesgeflecht. Ich sage sie mir und glaub doch nicht mehr und weiß doch, das Ende ist schlecht. Ich spiele und spiel mir die Melodei der Tage, die nicht mehr sind, und mache mich von der Wahrheit frei und tue, als wäre ich blind. Ich lache und lache und lache mich aus, ob dieses meines Spiels, und spinne doch Träume, so wirr und so kraus, so bar eines jeden Ziels. Uta Hannover.
Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm. Und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen ruht heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengrabe. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne, drüben stehen Väter, Mütter, Söhne. schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute, übern Graben, übern Graben, Leute, übern Graben.